Geht es euch auch manchmal so, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Mir geht es oft genug so. Ich bin so dankbar, dass ich wissen darf, wohin ich gehen darf. Mit all meinen Herausforderungen und mit all meinen Kämpfen, die ich habe. Und ich denke, es geht ja nicht anders. Davon gehe ich aus. Ich muss sagen, es hat mich nachhaltig beeindruckt, dass Esther und Ricarda so lange so einen wertvollen Dienst getan haben. Warum? Anfang ist oft so leicht. Ein Projekt zu beginnen, ich habe so viele Projekte im Laufe meines Lebens gesehen, auch als verantwortlicher Pastor, die angefangen haben mit großer Euphorie, mit großen Ankündigungen, mit großen Pam-Pam. Und dann war es auch relativ zügig vorbei. Aber etwas so lange, über so langen Zeitraum, 24 Jahre, ich habe mal hochgerechnet, wenn man 45 Wochen ansetzt, sind das weit über 1000 Mal, wo sie das gemacht haben. Wow, beeindruckt mich tief. Und Gott ehrt das. Gott ehrt das, wenn wir ihn durch diese Treue ehren. Und Treue ist etwas, was bei Gott einen ganz hohen Stellenwert hat. Davon bin ich fest überzeugt. Ich möchte auch einladen zum Glaubensgrundkurs. Ich habe hier noch Flyer. Walter hat es ja schon hier hinten auf dem Beamer auch gezeigt. Ich gebe das mal weiter. Dann könnt ihr das rundherum gehen, wer Interesse hat. Darf da gerne dran teilnehmen. Es ist unser Anliegen, nochmal so Grundlagen zu legen. Das ist der erste von zwei Teilen. Es gibt dann einen seelsorgerlichen zweiten Kurs, der wahrscheinlich im Herbst dann sein wird, wo es um vertiefende Elemente dann geht. Und ich würde mich freuen, wenn es euch, ja, wenn ihr euch davon für gewinnen lässt und euch darauf einlässt, weil ich glaube, da wird jeder doch sehr viel Gewinn daraus ziehen. Davon bin ich fest überzeugt. Auch wenn man sagt, ich bin schon so lange im Glauben, was soll ich denn mit einem Glaubensgrundkurs? Ich bin immer wieder überrascht, wie viel ich noch zu lernen habe. Und ich glaube, dir geht das auch nicht anders. Davon bin ich fest überzeugt. Ich möchte mit euch heute Morgen ein Predigtthema aufgreifen, das heißt der Tisch Gottes. Das hört sich ein bisschen merkwürdig an. Ich werde auch gleich darauf eingehen, worum es hier auch wirklich geht. Vielleicht könnt ihr das Bild sehen und könnt euch schon in etwa vorstellen, worum es geht. Mal schauen, ob das auch stimmt. Ich möchte starten mit unserem Leben. Das kann in etwa so aussehen wie ein überladener Aufzug. Vielleicht fühlst du dich auch manchmal so. Pausenlose Informationsflut, permanenter Erwartungsdruck, zu viel zu tun und zu wenig innerer Raum. Eine volle To-Do-Liste, aber ein leeres Herz. Für alle immer und zu jeder Zeit erreichbar, auch nachts, dank WhatsApp und wie die Dinge alle heißen, ist das absolut möglich. Und diese ständige Erreichbarkeit, ich auch in anderen Bereichen, schafft etwas, das ich für mich, ich selber, immer innerlich immer weiter weg von mir selber bin. Und dazu kommt, das stelle ich fest, die schlechte Stimmung um einen herum, die Angst, die Sorge, die Panik um das Morgen. Fang nur ein Thema über Politik an und du wirst einen interessanten Kreislauf haben, der definitiv nicht positiv endet. negative Schlagzeilen, negatives, destruktives Reden, das ist oft genug unser Alltag. Und dann kommt so ein Satz, mein Alltag ist so voll, dass ich kaum mir oder einen Menschen begegnen kann. Wie soll ich denn da noch Gott begegnen? Und Gedanken und Gefühle verstopfen mich innerlich. Ich bin emotional völlig überladen. Ich weiß nicht, ob du dich damit identifizieren kannst oder du Gott sagst, nö, alles chillig, ich habe alles im Griff, ich bin immer super gut drauf und das berührt mich alles gar nicht. Oder ob das ein bisschen so ein Stück der Wahrheit ist, die wir leben. Eine seelsorgerliche Wahrheit ist, Menschen werden nicht müde, weil sie so viel zu tun haben, sondern weil sie so viel tragen. Kann das sein? Und die Bibel spricht unter anderem in Lukas 21, Vers 34 von dem beschwerten Herzen. Ich habe drei interessante Aussagen, die fand ich sehr interessant, deswegen bringe ich sie heute Morgen auch hier mit in die Predigt hinein. Da heißt es, ohne geistliche Nahrung wird das Herz hohl. Ohne geistliche Ruhe wird das Herz hart. Und ohne Gegenwart Gottes wird das Leben flach. Und die Frage ist, wie können wir innerlich leer werden in dem Sinne, dass wir Gott wirklich, Gott und auch Menschen und uns, auch uns selber innerlich begegnen können? Und da kommt ein ganz interessantes Bild in unsere Mitte, nämlich das Brot, ein ganz bestimmtes Brot. Es geht um die Schaubrote. Die Schaubrote waren wo? Bitte? Im Tempel. Oder in der Stiftshütte, im Heiligtum. Genau. Hebräisch heißt das Ganze Lech Panim. Wörtlich Brot des Angesichts oder Brot der Gegenwart. Luther hat das irgendwie für die Nachwelt etwas missverständlich ausgedrückt. Es gibt nicht das wahr, was es wirklich ist. Er hat Ausstellungsbrote dazu gesagt. Aber das ist absolut nicht das, was es trifft. Eigentlich geht es darum, das Brot der Gegenwart, Brot des Angesichtes. Panim heißt so viel wie Gesicht, Angesicht, Präsenz, Antlitz und meint, im Alten Testament steht das Angesicht Gottes für seine gegenwärtige, zugängliche und erfahrbare Nähe. Auch hier wieder in diesem Bild die Nähe Gottes. Gott sucht den Menschen, sucht die Nähe des Menschen, möchte ihm nahe sein. So wie bei der Menorah beim letzten Mal, als ich das gepredigt habe. Auch hier finden wir diesen Gegenstand. In der Stiftshütte finden wir diesen Gegenstand der Schaubrote oder des Schaubrottisches im Heiligtum, nicht im Allerheiligsten. Da durfte nur der Hohepriester einmal im Jahr hinein. Und so ist das insofern wichtig für uns, und zwar als prophetische Bedeutung, da geht es um die Priesterschaft. Ich komme gleich noch darauf. Noch ein Wort zu den Schaubrottischen. Es war ein goldener, ansonsten sehr schlichter Tisch. Es waren 12 Brote darauf und die waren für die Stämme Israels und meinten die Ganzheit des Volkes. Es war ein goldener Tisch und bedeutete so viel wie die königliche Versorgung. Und die Brote wurden wöchentlich erneuert und sollten bedeuten so eine beständige Versorgung, die ich dir geben möchte, die ich euch geben möchte als mein Volk. Und das Interessante ist, die Brote wurden gegessen, sobald neue aufgesetzt wurden. Sie waren also keine Deko, sondern sie waren tatsächlich zum Essen gedacht, zur Nahrung gedacht. Und das ist ein Bild, das wir auch im Neuen Testament wiederfinden, und zwar in der Aussage Jesus. Jesus greift genau dieses Bild auf im Johannes 6, 32 bis 35, ich möchte das gerne mit euch lesen, da sagt Jesus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahrhaftige Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Und Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr dürsten. Soweit dieser Text in Johannes 6. Wie ich gerade sagte, war es so elementar wichtig, dass nur Priester Zugang hatten zu dem Heiligtum. Sie durften hineingehen und auch die Schaubrote essen. Und Jesus selber wird im Hebräerbrief, Kapitel 5 und Kapitel 9, glaube ich, wird er Hohepriester genannt. Nach welcher Ordnung? Nach der Ordnung des Melchisedeks. Also eine höhere Ordnung als der Priester, der später eingesetzt wurde. Und im 1. Petrus 2, Vers 9 heißt es: Ihr aber seid ein königliches Priestertum. Ein königliches Priestertum. Du und ich, wir gehören zur königlichen Priesterschaft. Amen. Ob du dich danach fühlst, spielt überhaupt keine Rolle. Glaubt ihr, dass die Priester sich immer als Priester gefühlt haben? No. Von daher, wir sind es. Wir sind es einfach berufen von Gott her. Das Wort Gottes sagt es uns. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht berufen hat. Wow, oder? Hört sich doch gut an. Das dürfen wir in Anspruch nehmen. Das ist gut. Also das heißt, wir sind Tischberechtigte, und was auch faszinierend ist, dass die Schaubrote eine Vorbote ist für das Abendmahl. Wir kommen gleich noch darauf, da will ich noch tiefer eingehen auf diese Bedeutung. Einmal ein Vorbote auf das Abendmahl und einmal ein ganz wichtiger Hinweis darauf, auf das Wort Gottes. Was ist das Wort Gottes? Nahrung für unseren Geist. Damit sollen wir gefüttert, soll unser Hunger gestillt werden. Und das ist ein zweiter Bezug und ein zweites Bild, wo Gott uns da begegnen möchte. Ich habe mir die Frage gestellt: Warum sind die Menschen in der heutigen Gesellschaft, aber denke ich zu aller Zeit, so hungrig? Warum? Was ist das? Punkt ist, ich fand diesen interessanten Gedanken so interessant: Wir sind von Geburt an hungrig. Das Schöne ist, im Mutterleib war es in der Regel so, ihr könnt euch alle nicht mehr dran erinnern, oder? Habt ihr noch eine Erinnerung an euren Mutterleib? Ich nicht. Aber wir wissen, dass es so ist. Im Mutterleib gibt es keine Leistung, keinen Mangel, totale Versorgung, Bedürfnis, kein Bedürfnis nach Anerkennung und auch keine Identitätsprobleme. Ja? Also alle zurück in den Mutterleib. Geht es uns alle so gut? Nein, so geht's nicht. Und das ändert sich schlagartig mit der Geburt. Was passiert? Atemnot, Trennung, Kälte, Angst, Hunger, Orientierungslosigkeit. Mit einem Schlag. Hört sich ziemlich traumatisch an. Ist es für das Baby wahrscheinlich auch, wenn es aus dem Mutterleib herauskommt. Und ich habe mir gedacht, und ich glaube, das ist tatsächlich so, es gibt zwei Übergänge für den Menschen im Leben. Der erste Übergang ist der aus dem Mutterleib ins Leben. Und der zweite Übergang ist der, den wir noch vor uns haben, ist vom Leben in den Tod. Auch das ist eigentlich nur ein Übergang aus der Sicht der Bibel. Aber er macht irgendwie Furcht, oder? Ja, in gewisser Weise. Die schöne Botschaft ist, wir haben eine Ewigkeit. Das ist unsere Hoffnung, auf die wir hinleben. Mit dem ersten Schrei des Säuglings ist es ein Schrei nach Beziehung und Nahrung, ist es ein Schrei nach Liebe und Anerkennung, ist es ein Schrei nach Versorgung und Geborgenheit. Und das ist das, was uns unser ganzes Leben lang irgendwie begleitet. Unsere Seele sucht danach, gesättigt zu werden, von Kindheit an. Sucht danach, befriedigt zu werden. Sucht danach, Ruhe zu finden. Das ändert sich nicht. Das bleibt bis zum Ende unseres Lebens. Es sei denn, wir sind Jesus begegnet. Das ist meine ausdrückliche Meinung. Und so muss man sich mit Ersatzbefriedigungen zurechtfinden, wenn man wirklich die Tiefe der Geborgenheit in Jesus noch nicht erfahren hat. Ich kann mich daran erinnern, wir waren früher relativ oft auf der Straße in Köln, haben Evangelisationen gemacht, und wir haben einmal eine Evangelisation mitbekommen. Da war Jugend mit einer Mission damals auf der Straße mit einer sehr großen Gruppe, und sie haben ein Stück gespielt, das hieß Das Herz. Und in diesem Stück ging es um genau das, was ich jetzt hier auch sage. Es ging darum, dass in diesem, und dieser Mensch, der die Hauptrolle spielt, der hatte so ein großes Viereck, wo so eine Lücke, ein Herz ausgeschnitten war. Und er suchte danach, dass dieses Herz jetzt gefüllt wird. Und alles Mögliche wurde versucht, da reinzustecken. Ja, unterschiedliche Modelle, die etwas bedeutet haben. Ich komme gleich noch darauf. Und nichts passte, bis eben jemand ihm das Herz gab, und plötzlich passte alles. Und er kam zur Ruhe. Ihr Lieben, das ist tatsächlich das, was unsere Welt heute ausmacht. Die Sehnsucht nach Bestätigung, nach Erfolg, Leistung, nach Struktur und Kontrolle, Konsum, Entertainment, wie heißt es, spirituelle Selbstoptimierung, Pornografie, Essen als Betäubung oder Arbeit als Identität, und die Liste kann man unendlich verlängern. Der Versuch des Menschen, Befriedigung zu finden, und in unserer heutigen westlichen Welt geht es ausdrücklich darum, eine Befriedigung außerhalb von Gott zu finden. Gott ist ausgeklammert. 37% der Deutschen glauben nicht an Gott. Das ist ja noch relativ gut, finde ich. Immerhin gibt es noch ein paar, die das wirklich glauben, dass es einen Gott gibt. Und ich bin der tiefen Überzeugung, dass wir nicht satt werden, wenn wir Jesus nicht begegnen. Und das ist das, weswegen wir herausgefordert sind, das Evangelium weiterzugeben, dass wir satt werden können und uns nicht mit kurzfristigen Befriedigungen unser Leben ausfüllen. In Hagai 1, Vers 6 heißt es: Ihr esst und werdet nicht satt. Ihr habt viel ausgesät, aber ihr habt wenig geerntet. Sie essen, werden nicht satt, trinken und bleiben durstig. Und Hagai beschreibt schon in diesem Bild diese Sehnsucht des Menschen, dass man trotz Wohlstand, trotz Reichtum innerlich leer sein kann. Und das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Amos sagt, und das wäre die Sehnsucht Gottes und drückt auch die Sehnsucht Gottes aus, dass es einen Punkt gibt, wo der Hunger nach Gott wiederkehrt. Vielleicht sind wir jetzt heute in dieser als Gesellschaft an so einem Punkt, mit all den Krisen, Herausforderungen, dass wir tatsächlich mal Zeit haben zum Nachdenken, dass es so nicht weitergeht. Er sagt, Gott kündigt einen Hunger nach seinem Wort an. Und wenn es meint, ein Hunger nach seinem Wort, dann meint es letztendlich ein Hunger danach, ihn zu erfahren, diesen lebendigen Gott. Gott zu erfahren, es ist die tiefste Sehnsucht eigentlich des Menschen, obwohl er es vielleicht oft gar nicht weiß. Und möchte diesen Text aus Johannes 6, Vers 35 nochmal aufgreifen. Wenn Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nicht hungern noch dürsten, dann ist das wirklich das Angebot Gottes, an diesen Tisch Gottes zu kommen. Weil Gott uns sättigen möchte, zutiefst sättigen möchte. Und ich merke für mein eigenes Leben, ich weiß es nicht, wie du es in deinem Leben lebst, meine größte Herausforderung jeden Tag ist, genug Zeit zu finden, Gott zu begegnen. Meine größte Herausforderung ist es, wirklich zur Ruhe zu kommen in meiner Seele, damit ich Zeit habe, Gott zu begegnen. Und an manchen Tagen gelingt es mir nicht. Boah. Gelingt es dir an jedem Tag? Ja, schön, wenn das so ist. Und diese Schaubrote, eben dieses Bild für das Wort Gottes, ich habe zwei interessante Aussagen. Der Rabbiner sagt, das Brot im Heiligtum war warm, wie frisch gebacken, ein Wunder. Der Midrasch sagt, es blieb die ganze Nacht warm oder die ganze Woche warm. Und meint übertragen so viel wie, das Wort Gottes ist frisch, lebendig, wärmend, nährend, nicht veraltet, immer aktuell. Und das kann ich bestätigen. Hey, wenn Jesus sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus seinem Mund hervorgibt, dann merke ich für meinen Teil, wenn ich meine Zeit nehme und mir Gottes Wort lese und es auf mich wirken lasse, also wirklich mit Zeit auf mich wirken lasse, dann ist das eine Nahrung für meine Seele, dann ist es das, was ich brauche. Denn ohne diese Speise, und das ist tatsächlich so, werden wir reizbar, heißt es hier, unsere Verdauung leidet, geistig und emotional, unser Handeln ist egoistisch, uns geht der innere Frieden flöten und wir sind geistig unterversorgt. Und das spiegelt das ganz deutlich wider. Als zweites ist das Schaubrot, das sind ein prophetisches Bild für das Abendmahl. Das fand ich unglaublich schön, als ich so in der Vorbereitung für die Predigt war, bin ich wieder auf Jesaja 53 gestoßen. Man kann gar nicht darum kommen, wenn man sich damit auseinandersetzt, gerade jetzt fehlt mir gerade der Faden, Entschuldigung. In Jesaja 53 steht für das Wort Striemen, Hebräisch für Striemen, das Wort Schaburan und meint so viel wie eine offene Wunde. Und wenn wir uns das Pesachbrot, den Matzenbrot, so wie es eigentlich ursprünglich gegessen wird und auch heute noch gegessen wird, dann hat dieses Matzenbrot eine bestimmte Form. Es ist durchlöchert, es ist gestreift und es ist ungesäuert. Und genau darauf bezieht sich dieses Wort, das wir eben im Neuen Testament, auch im 1. Petrus wiederfinden, in seinen Wunden ist uns Heilung geworden. In seinen Striemen ist uns Heilung geworden. Und das meint jede Form der Heilung. Gott ist ein Gott, der heilt heute noch. Er hat es verheißen. Und das Abendmahl hat eine tiefe Bedeutung, eine sehr tiefe Bedeutung, dass wir diese Heilung in Anspruch nehmen dürfen und deswegen auch das Mahl des Herrn feiern sollen. Es meint diese körperliche, seelische, emotionale Heilung, es meint aber auch, dass es die Schmerzen nimmt. Und wie viele von uns leiden unter Schmerzen, oder? Ja. Und dann gibt es diesen Kelch der Vergebung. Matthäus 26, Vers 28, trinkt alle daraus, das ist mein Blut zur Vergebung eurer Schuld oder unserer Schuld. Und das ist die Kraft des Blutes Jesu, er ist erlöst. Jede Schuld ist gegessen, wir sind befreit davon, wir sind tot, befreit auch von Angst und Tod. Wir haben ein neues Leben und damit auch eine neue Beziehung zu Gott. All das wird darin sichtbar. Es trennt mich von meiner Vergangenheit. Im Korinther, 1. Korinther 15 heißt es, dass wir uns nicht mehr nach dem Fleisch, nach der alten Natur, nach unserer alten Persönlichkeit kennen, sondern wir kennen uns nur noch nach dem, dass wir ein neuer Mensch sind. Jeder von uns ist ein neuer Mensch. Also ihr dürft jetzt Amen sagen. Du bist ein neuer Mensch. Amen. Das ist ein Geschenk. Gleichen. Wenn wir es in der Tiefe verstehen, ist es ein Riesengeschenk. Das wissen wir, dass wir Jesus gehören. Es trennt mich von meiner Vergangenheit, von meinen geheimen Lasten. Ab damit ans Kreuz. Ich hatte überlegt, ob ich heute Morgen mal etwas wage. Ja? Es heißt, dass wir alle unsere Sünde auf ihn werfen dürfen. Und meint wirklich werfen. Jetzt habe ich gedacht, das wäre doch gar nicht so verkehrt, wenn ich mir irgendwas genommen hätte und jetzt das hier Richtung Kreuz geworfen hätte. Wahrscheinlich hättet ihr gedacht, oh, was ist jetzt mit ihm los? Aber es meint genau das. Wir dürfen unsere Last zu ihm, auf ihn schleudern. Wir dürfen unsere Lasten, unser Kreuz an das Kreuz heften. Wir sind erlöst, wir sind erkauft. Wir müssen diese Last nicht mehr rumtragen. Wisst ihr, die Strategie des Feindes ist, uns immer wieder mit Anklagen zu bombardieren, auch wenn wir es besser wissen. Hatten wir es vor kurzem, so eine Situation, wo wir wussten, es ist falsch, und trotzdem hat er uns erwischt und wir hatten mit Selbstverdammnis zu kämpfen. Hey, das ist nicht immer nur eine Frage von, es zu wissen heißt es umzusetzen, sondern es heißt, das muss es ergreifen. Man muss es für sich tatsächlich in Anspruch nehmen. Das ist der Punkt. Es reinigt uns von unserem Gewissen, befreit uns von Schuldgefühlen, hilft, heilt uns von unserer Scham, bricht die Macht der Sünde und auch eigentlich die Folgen der Zerstörung, wobei manche Folgen lassen sich dann echt manche Folgen sind einfach da, aber Gott hilft, dass die Folgen gemildert werden. Es schenkt Wiederherstellung unserer Beziehung zu Gott und das ist das Allergrößte. Wir haben eine Beziehung zum lebendigen Gott, wir dürfen mit ihm leben. Das ist ein Geschenk ohne Ende, Wahnsinn. Und wisst ihr, was interessant ist, und das fand ich auch beim Studium total hochinteressant. Die erste Gemeinde feierte täglich das Abendmahl in ihren Häusern. Täglich. Ich habe mich da echt gefragt, warum sind wir so sparsam mit dem Abendmahl? Weil im Prinzip kann jeder von uns jeden Tag auch zu Hause das Mahl feiern. Soll ich euch vorlesen, wenn ihr es mir nicht glaubt? Glaubt es mir doch. Wo steht es? Jetzt muss ich es auch finden, ne? Apostelgeschichte. Das kann doch nicht wahr sein. Haben wir doch gerade noch gehabt. Ah, da steht es. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Oder eine andere Übersetzung heißt, jeden Tag waren sie beständig und einmütig im Tempel und brachen das Brot in ihren Häusern. Interessant. Sie haben die Gemeinschaft im Tempel gehabt, aber das Abendmahl haben sie in ihren Häusern gefeiert, nahmen Speise mit Frohlocken und Einfalt des Herzens. So heißt es hier. Also, das Abendmahl hat eine Bedeutung und wir dürfen es feiern, weil wir, und ich glaube, das ist der Punkt, warum sie es gefeiert haben, jeden Tag Heilung, Vergebung und Nähe Gottes gesucht haben. Und auf die Frage, und die Frage stellt sich, warum bleiben viele Christen so hungrig? Und damit muss man eigentlich in die Ausgangsfrage dann zurückkommen. Gibt es verschiedene Antworten. Einmal, sie essen zu selten, habe ich gerade gesagt. Wie oft werden wir daran gehindert, unsere Zeit vor Gott zu nehmen? Welche Prioritäten wir setzen? Sie essen zu selten. Sie essen das Falsche. Tatsächlich Ersatzbefriedigung. Sie essen unwürdig, das heißt gedankenlos. Sie kommen nicht als Kinder, sie kommen als Arbeiter. Sie kommen nicht als Kinder, sie kommen als Arbeiter. Bist du ein Arbeiter oder bist du Kind? Arbeiter oder Kind? Und ein großer Irrtum ist, sie glauben, sie müssen perfekt sein, um zu kommen. Ein großes Missverständnis, ein großer Irrtum, weil wir niemals so perfekt sein können, um würdig vor Gott zu kommen, wie wir das oft empfinden. Und weil ich jetzt in meiner Ausarbeitung war, fand ich ein noch sehr interessantes Missverständnis. Und ich habe gedacht, es ist wichtig, das auch einmal hineinzubringen in unsere Mitte. Und zwar ein Missverständnis über die Aussage unwürdig, was im 1. Korinther 1, Vers 11 zu finden ist. Ja, ich möchte das kurz lesen. Da heißt es zweimal nacheinander: Wer also unwürdig dieses Brot isst und den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch aber prüfe sich selbst und soll von dem Brot essen und den Kelch trinken. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst sich selbst zum Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Ich habe die längste Zeit meines Lebens das falsch verstanden und falsch ausgelegt, und es wurde in der Regel falsch ausgelegt. Worum geht es hier? Geht es hier um den unwürdigen Menschen? Ist jemand von uns würdig, zum Abendmahl zu gehen? Aus uns heraus nicht. Es geht überhaupt nicht um den unwürdigen Menschen. Es geht tatsächlich hier, dass wir das Abendmahl nicht unwürdig essen sollen. Es geht hier um den Adverb, bezieht sich auf den Vorgang. Unwürdig essen meint gedankenloses Essen. Unwürdig essen heißt nicht unwürdig sein. Es geht nicht darum, ob wir, und das war oft genug in meinem Leben so, ich habe vorher irgendwie mit jemandem gestritten und dann kam das Abendmahl und ich habe gedacht, nee, so kannst du nicht zum Abendmahl gehen. Stimmt ja irgendwie auch, ich muss das ja auch, soll man nicht. Aber darum geht es gar nicht. Ich werde immer etwas haben, was mich unwürdig macht, oder? Natürlich. Dann dürfte ich ja nie dahin gehen zum Abendmahl. Wir sind eingeladen. Es geht um unsere Haltung. Es geht darum, dass wir nicht gedankenlos, nicht ohne Austausch, nicht ohne Bewusstsein an der Bedeutung des Abendmahls vorbeigehen. Es geht darum, auch die Bedeutung des Abendmahls zu ergreifen. Das habe ich auch irgendwo erst ganz spät eigentlich erst begriffen. Es tut mir ja irgendwie leid, dass ich so hinterherhinke. Ja? Jetzt seid mir wahrscheinlich alle überlegen in diesem Bereich. Hinterherhinke, dass ich die Tiefe des Abendmahls oft nicht verstanden habe. Ich habe es immer wieder versucht, mit der richtigen Haltung zu nehmen. Aber irgendwann habe ich verstanden, es ist so elementar, das alles auch im Glauben zu ergreifen. Dass in diesem Mahl wirklich Gottes Gnade steckt und er mir in der Tiefe begegnen möchte. Und ein zweiter Aspekt, der auch hier in dem Text im 1. Korinther 11 so angesprochen wird, dass dieses Unwürdige, auch das Respektlöse, selbstsüchtig, ohne Gedanken um das Opfer Christi zu machen, dass es diese Perspektive gab im 1. Korinther. Es gab Leute, die sind zum Abendmahl gegangen und haben sich vor dem Bauch vollgestopft. Oder es gab diese, die haben sich mit dem Abendmahl das Bauch vollgestopft. Ich weiß nicht, wie viel Abendmahl die hatten beim Feiern, ja. Jedenfalls muss es so viel sein, dass man sich, dass die den anderen das Abendmahl vorenthalten haben, sich den Bauch vollgestopft haben. Also da haben sie nicht verstanden, worum es geht. Es geht, Anteil daran zu haben, und es ist ein Gemeinschaftsmahl. Das heißt, wir miteinander feiern heute, werden wir auch gleich tun, das Mahl miteinander feiern. Als Gemeinschaft. Und Gott hat Gemeinde gesetzt als Gemeinschaft, weil wir nicht Einzelkämpfer sind und weil wir nicht zu Einzelkämpfern berufen sind, sondern als Gemeinschaft berufen vor ihn sind. Und das Abendmahl hat er gesetzt, damit wir Anteil haben am Leib des Herrn, an Brot und an Wein, an dass wir Anteil haben an dem, was Jesus für uns vollbracht hat, was er gewirkt hat am Kreuz von Golgatha. Es ist mein. Und das meint wirklich diese Wiederherstellung. Es meint wirklich diese Wiederherstellung. Kommen wir zum letzten Gedanken. Wie wird mein vollgestopfter innerer Aufzug wieder leer? Es geht darum, sich zu entladen, entleeren. All das, was mich gefangen hält. Ich finde das schön, es gibt eine Aussage, ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat. Das Kreuz ist aller Zeiten Wendepunkt. Und das trifft es unglaublich. Und wir dürfen alle unsere Sorgen auf ihn werfen. Ich darf mich geistlich entleeren und alles zu ihm bringen, was mich unruhig macht, was mich aus der Ruhe bringt, alle Lasten, Sorgen, alle Termine, alle Müdigkeit, alle Schuld, alle Erwartungsdruck darf ich zu ihm bringen. Und er ruft uns in den Ort der Ruhe. Ich habe euch das letzte Mal auch schon, das habe ich auch schon gesagt, es ist so wichtig, ist, diesen Ort der Ruhe zu finden, wo es Matthäus 5 darum heißt, dass wir die Tür hinter uns zumachen sollen, in die Kammer gehen sollen, um ihm allein zu begegnen. Das brauchen wir. Und dann dürfen wir das tun, was Jesus uns gesagt hat, ihm beim Wort nehmen. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich möchte euch erfrischen. Und erfrischen meint wirklich eine Begegnung mit dem Heiligen Geist, die wir haben dürfen. Noch einmal, der Kelch der Vergebung. Alle Anklage, all das schlechte Gewissen, alle Scham, alle Verdammnis, aller Perfektionismus, aller Selbsthass, alles darf ans Kreuz. Und dann dürfen wir so, wie im Psalm 23 beschrieben, du bereitest mir eben einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Meine Feinde sind keine Personen. Meine Feinde sind oftmals meine Verdammnis, mein schlechtes Gewissen, meine Scham, mein Perfektionismus oder wie die Dinge alle heißen. Wisst ihr, dass der Schaubrottisch, das fand ich auch sehr interessant, in Richtung Norden stand? Und er stand deshalb Richtung Norden, weil alle Feinde Israels im Norden lebten. Und das ist so bedeutend. Das heißt, du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und dann heißt es weiter, du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Und wie geht's dann weiter? Lauter. Amen. Güte und Barmherzigkeit werden mich verfolgen mein Leben lang. Es gibt einen Verfolger, die Güte und die Barmherzigkeit. Sie verfolgen dich dein Leben lang. Amen. Fühl dich verfolgt. Es ist mir so wichtig zu sagen, wir haben Gott sei Dank keinen Schönwettergott, sondern wir haben einen, der mit uns ist in all unseren Kämpfen, in denen wir stecken in unserem Leben. Ich bin froh, dass ich so einen Gott habe. Ich denke, dir geht's genauso. Ich werde jetzt ein Schlussgebet lesen, kann ich auch sprechen. Und dann lade ich euch ein, zu dem Tisch des Herrn zu kommen. Alle miteinander wollen wir hier gemeinschaftlich vorne miteinander feiern. Kannst du das Lied abspielen? Ich fand dieses Gebet sehr schön. Da heißt es, Jesus, ich komme an deinen Tisch. Ich dringe dir meinen Hunger, meine Müdigkeit, meine Verletzung, meinen Stress. Ich gebe dir meine Lasten, mein schlechtes Gewissen, meine Unruhe. Danke für dein Brot. Danke für deine Heilung. Heile meinen Körper, heile meine Erinnerungen, heile mein Herz, heile meine Identität. Danke für deinen Kelch, meine Vergebung. Wasche mich rein von aller Schuld, von aller Scham, von aller Selbstanklage und fülle mich neu, Herr. Sättige mich an deinem Tisch der Gegenwart und mache meine Seele stark. Amen. Kommt nach vorne. Wir wollen miteinander das Abendmahl feiern. Your will is what I want.